Cool. Ja, ich kann mich Doris nur anschließen. Also die Zeit mit den Jugendlichen war wirklich total ermutigend. Und ich habe auch das G3 ganz neu kennengelernt, ganz neue Seiten. Alle männlichen Wesen schliefen hier und ich habe erkannt, wie laut es tönt, wenn eine einzige Person schnarcht. Ich bin auch begeistert vom Team. Alle machten das in ihrer Freizeit, auch Stefan und ich. Nur Stefan ist heute Morgen ärmer dran als ich. Er musste nämlich kurz nach 5 los, weil er hat in Rheinfelden die Predigt heute. Und ich dachte, komm, wir beten doch gleich auch für ihn, dass Gott einfach durch ihn spricht und zu ihm segnet, dass er hier redet, aber genauso in Rheinfelden in dieser Gemeinde. Werden wir nochmals kurz still. Ja, danke nochmals auch für die Zeit mit den Jungen, für diese tollen jungen Menschen. Auch wie Doris sagt, auch für einfach die Gemeinde, die so ein Anliegen hat für die Jugend. Und danke, dass du jetzt auch bei Stefan bist, der jetzt schon eine lange Fahrt hinter sich hat, auf der anderen Seite der Schweiz ist und vielleicht jetzt gerade am Predigen ist. Schenke ihm Vollmacht, segne die Gemeinde. Und das genauso jetzt hier, auch oben bei den Kindern, dass du redest, dass du zu uns allen redest. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen. Ich freue mich riesig, dass ich in unserer Gemeinde Pastor sein darf. Und für mich ist es ein Vorrecht, hier in Österreich sein zu dürfen. Und ich bin einfach dankbar für diesen genialen Dienst, in den Gott mich berufen hat. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht einfach dafür danke. Und vor allem begeistert mich einfach immer wieder zu sehen, wie der Heilige Geist in unserer Gemeinde wirkt. In den Einzelnen und im Miteinander. Ein Beispiel erleben wir letzten Dienstag. Also als Gemeinde treffen wir uns ja immer auch am Dienstag, nicht nur am Sonntag. Alle 14 Tage zu Kleingruppen und alle 14 Tage zu Dienstagabenden. Und da sind alle eingeladen. Vor 4 Wochen empfand ich den Abend eher, sagen wir, einzigartig. Aber was mich begeistert hat, er war echt. Und diesen Dienstag war so eine Freude zu sehen, wie Jesus unter uns wirkt. Und Doris, die normalerweise eher müde ist am Abend, die war noch so lange fit am Abend, als sie wieder zu Hause waren. Wir waren einfach so erfüllt von Jesus. Wenn ich predige, frage ich Jesus, ja, was willst du, dass ich sage? Was möchtest du mir und was möchtest du der Gemeinde sagen? Und dann kam mir ein Bibelvers in den Sinn. Und dieser begeisterte mich immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftigte und begann, den umzusetzen. Und ich möchte jetzt als erstes diesen Bibelvers mit euch betrachten und nachher erklären, weshalb ich denke, dass Gott das uns als ganze Gemeinde in die jetzige Situation hineinsagt. Der Vers, ihr habt ihn auf dem Flyer, aber könntet auch hier auf der Folie sehen, wenn es klappt. Er steht in Psalm 50, 23, also ihr habt ihn vor allem in der Bibel. Psalm 50, Vers 23, ja, super, danke. Wer Dank opfert, der ehrt mich und macht den Weg frei, auf dem ich Rettung bringe. Wer Dank opfert, der ehrt mich und macht den Weg frei, auf dem ich Rettung bringe. Kannst du ausschalten? Was Opfer heißt, etwas zu opfern, das wussten die Leute damals. Es gab zu der Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde, 6 verschiedene Arten oder Hauptarten von Opfern. Zum Beispiel das Sünd- und Schuldopfer. Wenn jemand schuldig wurde, konnte er mit einem Opfertier zum Tempel gehen, zum Beispiel mit einem Lamm, und dann konnte er die Hand auf den Kopf legen und das symbolisierte, meine Schuld geht jetzt von mir auf dieses Tier. Und während er das machte, wurde dieses Tier geopfert, getötet. Und das symbolisierte, eigentlich hätte ich sterben müssen, aber jetzt stirbt dieses Tier anstelle von mir. Und das war ein Hinweis auf das, was Jesus Christus einmal machen wird am Kreuz. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du nicht sicher bist, ja, sind meine Sünden wirklich weg, dann kannst du zu ihm beten, du kannst zu ihm bitten, Herr, nimm meine Schuld, du bist dafür gestorben. Oder was Micha sagte, komm auf jemanden von uns zu, bete, dass dich Jesus erlöst von dieser Schuld. Also das wussten die damals, okay, Opfer bedeutet, es gibt eine Hoffnung, aber es kostet auch etwas. Diese Tiere mussten nämlich makellos sein. Also die mussten absolut ohne Fehl sein, gesunde Tiere. Das heißt, jetzt hat dir jemand ein paar so Tiere und das musst dir immer das Schönste, das Beste weggeben. Das kostet etwas. Aber interessant ist auch, diese Opfer waren meistens mit Festen verbunden. Okay, jetzt sagt Gott also, wer Dank opfert, Dank, der etwas kostet, der ehrt mich. Viele von uns haben das Ziel, ja, Gott zu ehren, ihm nachzufolgen. Und hier haben wir die Offenbarung, wie wir das machen können, indem wir Danke sagen für Dinge, wo es uns auch etwas kostet. Und dann heißt es im zweiten Teil, er macht den Weg frei, das, auf dem er Rettung bringen wird. Letztens fuhr ich auf der Autobahn in der Schweiz und dann hat vorher vorne der Verkehr begann zu stocken und dann tschupp, innerhalb von Bruchteil von Sekunden waren alle links und rechts und hatten die Rettungsgasse gebildet. Dann fuhren die Fahrzeuge durch und dann so schnell die auseinander waren, zack, waren wir alle zusammen. Und ich musste lachen, das war wie so ein Schauspiel, ich glaube, ich war der Langsamste da und ich dachte, die Österreicher kriegen das auch hin, aber da geht es etwas gemütlicher. Und so gemütlich manchmal, bis dass Leute auf die Idee kommen, dass sie können gleich hinter den Fahrzeugen, Einsatzfahrzeugen hinten nachfahren und die Rettungsklasse auch für sich benutzen. Aber bildlich gesprochen sagt jetzt Jesus oder sagt Gott, wer Dank opfert, der bildet eine Rettungsgasse, auf der Gott mit seiner Hilfe kommen wird. Jetzt haben wir im Alten Testament ganz tolle Beispiele, wo das geschehen ist. Und es ist hochinteressant, die nachzulesen. Paulus sagt ja, das Alte Testament ist für uns geschrieben, damit wir lernen, wir, die wir jetzt im Neuen Testament leben. Und ein Beispiel ist Josaphat. Der hatte nämlich ein riesiges Problem. Da haben sich drei Armeen feindliche zusammengeschlossen, um gegen Israel zu kämpfen. Also der hatte ein unüberschaubares Heer für sich. Und die hatten ein Ziel, die Vernichtung Israels. Und Josaphat fürchtete sich. Er weiß, er hat keine Chance. Und er sucht Gemeinschaft mit Gott, zuerst alleine und dann trommelt er das ganze Volk zusammen, um gemeinsam Gott zu suchen. Und ich lese, was dann geschah. Ihr könnt aufschlagen, 2. Chronik, Kapitel 20. Ich lese ab Vers 13. 2. Chronik, 20 ab Vers 13. Da heißt es, so standen die Judäer alle zusammen vor den Herrn, auch mit ihren kleinen Kindern, mit all ihren Frauen und Söhnen. Also alle kamen zusammen, haben gebetet, um Gott um Hilfe zu schreien in Anbetracht dieser aussichtslosen Situation. Da kam mitten in die Versammlung der Geist des Herrn auf Jahasiel, Vers 15, und er sprach: Merkt auf, ihr Judäer, alle und ihr Einwohner Jerusalems, und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten und nicht vor diesem großen Haufen zu erschrecken, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Morgen sollt ihr gegen sie herabziehen. Vers 17. Ihr selbst aber sollt dabei gar nicht kämpfen. Stellt euch nur auf und bleibt stehen und achtet darauf, wie der Herr euch retten wird. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr wird mit euch sein. Dann neigte Josaphat sein Angesicht zur Erde, und mit ihm fielen alle Judäer und Bewohner Jerusalems vor dem Herrn auf ihr Angesicht, um ihn anzubeten. Vers 20. Am folgenden Morgen zogen sie in der Frühe nach der Steppe Tekoa aus, und Josaphat trat vor sie hin und sagte: Hört auf mich, ihr Judäer und ihr Bewohner Jerusalems, setzt euer ganzes Vertrauen auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Vertraut auf seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Da beriet er sich mit dem Volk und ließ die Sänger antreten, die zur Ehre des Herrn im heiligen Schmuck Loblieder anstimmen mussten. Sie traten an die Spitze des Heeres und sangen laut: Dank dem Herrn, denn seine Güte währet ewiglich. Stell dir diese Situation vor. Stell dir bildlich vor, vor dir ist eine Wand, alle Speere gegen dich gerichtet. Hinter diesen Speeren top ausgebildete Soldaten, Kampfmaschinen von drei verschiedenen Armeen. Die warten alle nur auf den Befehl, endlich loszustürmen, und sie haben nur ein Ziel: die Vernichtung von dir und allen deinen, dem ganzen Volk. Hinter dir die Speere des eigenen Heeres. Und du bist Sandwich dazwischen, die Ersten, die es erwischt. Alle vor dir haben Kampfstiefel, Schilder, Helme, und du hast da so eine Tracht in heiligem Schmuck. Und das Einzige, was du zur Verteidigung hättest, wäre deine Trompete. Ich weiß nicht, ob sie ein Saxophon auch hatten. Eine Harfe. Versetz dich mal in diese Lage. Wie hättest du dich gefühlt? Als Sandwich zwischen zwei Armeen mit dem Auftrag: Jetzt lobe Gott. Was hättest du gedacht, wenn du etwas zu dem Sänger neben dir gesagt hättest? Was hättest du ihm gesagt? Ihr könnt gleich mal die Köpfe zusammenstecken. Was hättest du jetzt in dieser Situation deinem Nachbarn gesagt? Steck mal die Köpfe zusammen und tausch kurz aus. Gut, also einige hätten immer noch gelacht, das ist schon mal gut. Will jemand sagen, was er gesagt hätte? Ja? Cool, ja. Das ist. Ja, genau, genau. Wieso habe ich nur ein Instrument gelernt? Okay. Manchmal stellt Gott uns in so auswegslose Situationen, in Umstände, in denen wir weder vorwärts noch rückwärts können. Und das Einzige, was wir haben, sind seine Versprechen. Das hatten sie. Aber sie sahen nichts davon. Das Einzige, was in solchen wir in solchen Situationen haben, sind Versprechen von Gott und dass wir nicht alleine sind, dass wir die Gemeinde haben, wenn wir Teil davon sind. Und diese Sänger, die sehen nichts von Gottes Eingreifen, sehen keinen Ausweg, aber sie treffen eine Entscheidung. Sie entscheiden sich, Gott zu danken. Ich glaube nicht, dass sie Lust dazu gehabt haben. Ich glaube, es war eine reine Willensentscheidung, ein Gehorsam. Sie opferten Dank als Ausdruck ihres Vertrauens. Und dann heißt es im nächsten Vers, Vers 22, sobald sie aber mit Lobgesang und Jubelruf begonnen hatten, ließ der Herr feindliche Mächte kommen gegen die Ammoniter, Moabiter und die Bewohner vom Gebirge Seir. Und dann wird beschrieben, wie die drei Armeen selber untereinander vernichtet haben und die von Juda 3 Tage brauchten, um alles einzusammeln, die Schätze, die sie da erbeuten konnten. Es ist so eindrücklich, sie opferten Gott Dank, sie ehrten damit Gott und Gott bahnte eine, oder sie bahnten damit eine Rettungsgasse und Gott kam und griff ein. Ein anderes Beispiel, Jona. Ich meine, Jona wusste, dass er nach Ninive gehen sollte. Er geht genau in die andere Richtung, Richtung Spanien. Er weiß, er muss rechts gehen, geht links. Aber er gerät dadurch in so Schwierigkeiten und wird schlussendlich in das tosende Meer geworfen. Er versucht, sich über Wasser zu halten. Und dann kommt dieser Fisch, verschluckt ihn. Und als er zu sich kam, war alles dunkel. Und ich stelle mir das in diesem Fisch ziemlich ungemütlich vor. So alles so glitschig, so feucht, überall schwimmen Essensreste rum. Man kann weder sitzen noch liegen. Und Stunden um Stunden vergehen, 3 Tage und 3 Nächte verbringt Jona in diesem Bauch. Und dann beginnt er zu beten. Und er zitiert alles Psalmen, die er früher einmal auswendig gelernt hatte. Und der letzte Teil, der beeindruckt mich brutal. Da sagt Jona zu Gott, ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen. Ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen. Stellen wir uns das vor, 3 Nächte und 3 Tage liegt Jona in diesem Magensaft. 3 Tage und Nächte hat er nicht gegessen. Keine frische Luft, kein Sonnenlicht. Und ich glaube nicht, dass ihm zum Danken zumute war. Aber er entscheidet sich, jetzt mache ich das. Und sogar noch laut. Und im nächsten Vers, wieder im nächsten Vers heißt es, dass dieser Fisch ihn ausgespien hat. Jona opferte Dank, er ehrte damit Gott und er bahnte damit einen Weg und Gott gab den Befehl. Bei Hiob ist es etwas anders. Es beginnt auch mit einer Katastrophe. Seine Existenz, seine Gesundheit, seine Zukunft, sein Ruf, alles ist ruiniert. Und dann kommt ein für mich erstaunlicher Satz in der ganzen Bibel. Hiob zerreißt seine Kleider und sagt, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, nackt kehre ich zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Herr. In einer völlig ungerechten Situation von gemeinen, hinterhältigen Räubern wurden die Leute umgebracht, die Tiere gestohlen. Und ich glaube nicht, dass Hiob Lust hatte, Gott zu danken, ihn zu loben. Und trotzdem opferte Hiob Gott Dank. Er ehrte damit Gott. Er bildete damit eine Rettungsgasse und Gott kam, aber nicht sofort. Es folgten qualvolle Wochen für Hiob. Aber die Rettung kam und am Ende des Buches sagte er, hey, was ich früher mit Gott erlebt habe, das war wie vom Hörensagen, jetzt habe ich ihn gesehen. Die Herrlichkeit, die Majestät, war wie Tag und Nacht, von früher zu jetzt. Und so haben wir in der Bibel verschiedenste Beispiele. Ich habe einige im Skript noch ergänzt, auch vom Neuen Testament. Aber von einem können wir besonders lernen, weil er in dieser Verzweiflung, in diesen Nöten, seine Gebete oft aufgeschrieben hat. Nämlich in den Psalmen. Und ich rede von David. Und von ihm habe ich das Mülltonnengebet gelernt. Es kommt dir vor, wie wenn du in einer Mülltonne sitzt. Also, das ist so eine Mülltonne. Du sitzt da drin, du siehst keinen Sinn, es ist alles dunkel. Es stinkt, du sitzt im Mist, wo du hinschaust, ist eigentlich keine Luft und kein Ausweg. Und weil es da raus stinkt, hat sich bei den Christen oft eine ganz blöde Sache, eine christliche Unart eingebürgert. Das heißt, man drückt alles runter und macht den Deckel zu. Da ist Wut auf Gott. Gefühle runter, Deckel zu, lächeln. Wut auf andere Menschen. Gefühle runter, Deckel zu, lächeln. Wut oder Verzweiflung über sich selber. Gefühle runter, Deckel zu, lächeln. Aber David macht das nicht. Ganz interessant. David macht etwas ganz anderes. Er öffnet seinen Deckel. Er macht seinen Deckel auf. Und lässt es los. Er bittet, er sagt seinen Frust, er sagt seine Verzweiflung, seine Angst, er klagt über die Situation, er bringt die Wut vor Gott und oft in diesen Rachepsalmen macht er dann auch Gott Vorschläge, wie er sich dann rächen könnte. Das tönt dann so ziemlich unchristlich. Was macht er? Er öffnet den Deckel und drückt das nicht runter, sein eigenes Empfinden, sein Wesen. Sechsmal im Jahr treffen wir uns als Kleingruppenleiter zum Austausch. Und am Donnerstag vor einer Woche war eines dieser Treffen. Und ich selber und mit allen, wo ich sprach, fanden das Treffen absolut genial. Der Grund, wir taten genau das. Wir begannen, Deckel zu öffnen und sagten, wie es wirklich ausschaut. Egal, ob es das so schön tönt oder nicht. Aber es wurde auch kein Gejammer, sondern wir hatten Gemeinschaft und wir machten dann dasselbe, was David in einem zweiten Schritt tat und immer wieder tat im dem Psalmen. David ruft um Hilfe. Help soll das heißen. Ja, help. So. Er ruft um Hilfe und sagt, er wendet sich an Gott, den Retter, und er bringt seine Not. Und da geschieht oft etwas ganz Eindrückliches. Er sagt nicht nur, nimm das alles, sondern er hält sich vor Augen, wem er jetzt diese Not bringt. Und da gibt es oft eine Änderung. Er hat dann die Größe Gottes vor sich und die Not. Und es macht etwas, dass er so vor Gott ist. Und oft kommt er dann zu einer Überzeugung, zur Überzeugung, ich weiß, dass Gott für mich ist. Ich habe diesen Vers auswendig gelernt vom Psalm 56, 10. Weil das ist ja dann manchmal die Frage, ja, meint Gott gut mit mir? Und David war wieder, Psalm 56, so unter Not, wurde verfolgt. Und in dieser Kiste wurde ihm bewusst, hey, in diesem Schreien zu Gott wurde ihm bewusst, ich weiß, dass Gott für mich ist. Und dann macht er etwas weiteres. Im Schritt 3 macht, springt er sozusagen raus und beginnt Gott zu danken. Obwohl er noch in der Kiste ist, obwohl er noch in dieser Mülltonne ist, er beginnt Gott zu danken, er tritt eine Entscheidung, jetzt danke ich einfach. Er bringt das Opfer vom Danken, zuerst vielleicht etwas steif und wird immer fröhlicher. Er beginnt Gott ein Lobopfer zu bringen. Es gibt aber auch Situationen, wo er sagt, ich konnte nicht beten. Das ist auch interessant. Und trotzdem sehen wir genau oft dieses Muster. Deckel auf, bitte um Hilfe und dann eine Willensentscheidung. Jetzt danke ich Gott einfach für meine Situation. Weil er es gut mit mir meint, weil er Versprechen gegeben hat. Nicht, weil ich etwas sehe, sondern weil ich mich dazu entschließe. Meine Freude, Pastor sein zu dürfen, war Ende Sommer nicht mehr da. Die Last schien irgendwie zu groß. Oft erwachte ich morgens um 3, 4, manchmal schweißgebadet. Da waren die Sorgen um die Gemeinde, die Sorgen um einige, die einfach nicht in ihrer Berufung stehen. Sorgen um meine Gesundheit, wenn es so weitergeht, wenn ich so weitermache. Und Doris hat es nicht einfach mit mir, hat viel mitgetragen. Und dann machten wir dasselbe wie David hier. Deckel öffnen, aber dann auch voll ins Gebet. Wir brachten unsere Not zu Jesus. Ich erweiterte meinen Gebetsspaziergang. Doris und ich beteten noch mehr gemeinsam. Aber eigentlich änderte es sich äußerlich zumindest nicht wesentlich. Ich war weiter bedrückt und belastet. Außer, dass sich das bei mir schon verfestigte, diese Tatsache, ich weiß, dass Gott für mich ist. Und dann sprach Gott zu mir und er sagte, Daniel, du musst deine Berufung umarmen. Danke dafür, dass ich dich berufen habe. Danke, dass ich dir das zutraue. Und ich entschied mir, das zu tun. Raus aus der Schüssel, das war der Schlüssel. Nee, aber ich habe einfach gesagt, beginne ich zu danken. Und in diesem Prozess merkte ich, dass ich stolz war. In 1. Petrus 5 heißt, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann heißt, all eure Sorgen werfet auf ihn. In diesem Zusammenhang. Matthäus 11 auch, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und dann lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In beiden Versen bringt er Sorgen mit Stolz in Verbindung. Und in diesem Prozess wurde mir bewusst, okay, ich habe eigentlich zu Gott gesagt, ja, hast keine bessere Berufung für mich, hast nichts Besseres, ich will das eigentlich nicht. Also ich habe mich überhoben und getan, als würde ich es besser wissen. Und dann kam auch Selbstmitleid, aber ich habe Buße getan. Und ich begann, Jesus einfach zu danken für meine Berufung als Ausdruck meines Vertrauens, um Gott zu ehren. Und ich bekam diese Grundfreude wieder, diese Freude, was für eine Ehre ist, hier dienen zu dürfen. Ich glaube, dass ich damit eine Rettungsgasse bilde. Äußerlich hat sich jetzt nicht so viel verändert, also bei mir schon mit Schlaf und alles, aber ich vertraue, dass auch äußerlich vieles geschehen wird. Und ich ringe mit dem Vertrauen. Zu Beginn sagte ich, dass ich als erstes mit euch diesen Vers betrachten werde und dann sagen werde, weshalb ich denke, dass Gott ihn in die aktuelle Gemeindesituation hineinspricht. Und ich glaube, der Grund liegt darin, weil ich weiß, dass viele von uns entmutigt sind. Einige haben während Corona das Sofa zulieb bekommen und sie kommen nicht mehr raus. Einige haben kaum Beziehungen in der Gemeinde, sie fühlen sich einsam. Einige machen sich Sorgen um die Zukunft. Einige hadern mit Gott. Einige sind dann verunsichert und enttäuscht. Und einige haben sich von der Gemeinde innerlich distanziert. Und ich glaube, dass Gott uns als gesamte Gemeinde mit diesem Vers einlädt, Dank zu opfern und zu sagen, okay, wo stehe ich? Ist es dran, mal meinen Deckel zu öffnen? Ist es dran zu beten, intensiv zu Gott zu flehen? Oder ist es dran, einfach jetzt eine Willensentscheidung zu treffen und Gott zu danken? Und ich möchte heute die Gelegenheit geben, dass jeder nach vorne kommen kann, der eine Entscheidung trifft, dass du dir überlegen kannst, was ist bei mir dran? Und dass du dann nach vorne gehen kannst und sagen kannst, okay, ich will meinen Deckel öffnen. Vielleicht bei einer Sache, wo dir Gott das bewusst aufzeigt, dann setz da deine Initialen. Oder ich will beten, ich bin mir nicht so sicher, ob es Gott gut mit mir meint. Ich will, noch bevor sich die Situation ändert, das will ich klären. Oder du triffst eine Entscheidung, ich will Dank opfern, egal ob ich etwas sehe oder nicht. Und ich will, oft ist es eine Hilfe, diese Schritte dann auch mit anderen zu tun, zum Beispiel das Gebet. Wir haben jeweils am Dienstag, 4:45, treffen wir uns als Männer. Und in meiner Not wandte ich mich an sie. Ich sagte ihnen, ich las Matthäus 11 und sagte, Jesus sagt, dass sein Joch ist sanft und seine Last leicht. Und ich sagte, ich empfinde es als hart und schwer. Und die Männer haben mitgebetet. Und wir haben verschiedene Gebetskreise. Schließe ich einer an. Du kannst auch im Welcome Desk fragen, wo es welche gibt. Also, wir werden jetzt dann miteinander singen, Gott loben und nimm diese Zeit als Stille, ob Gott zu dir redet und dir etwas, eine Situation aufzeigt, wo du einen ganz konkreten Schritt tun sollst. Und wenn ja, dann komm doch nach vorne, nimm den Stift und mach deine Initiale da, wo du sagst, diesen Schritt will ich tun, in dieser Sache. Und das Coole ist, dass es gleich nicht allein in einer Ecke ist, sondern als Gemeinschaft. Und dass da eine Kraft drin liegt. Ich will jetzt beten und dann machen wir diese Zeit. Ja, Jesus Christus, danke, dass du jetzt jeden von uns siehst. Und siehst jeden, wo er steht, auch die, die jetzt per Livestream mitschauen. Rede du zu uns. Jeden. Das Größte wäre, jeder würde getroffen von deinem Heiligen Geist. Und du zeigst bei jedem etwas auf. weil wir können alle immer wachsen. Und da beten wir jetzt um dein Reden und auch um den Mut, dass, wo du redest, dass jeder eine Entscheidung trifft und sagt, jawohl, da bin ich möchte den Schritt tun. Danke, dass du jetzt einfach wirkst. Amen.